24 birds of people.
And now in season 11.
Presented by
Société Générale.
Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 11 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Société Générale. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und meine 22. Gäste in Season 11 in der insgesamt 250. Folge sind Valerie Brunner und Heike Abter, Top-Managerinnen der RBI. Also erstmals zwei Gäste in einem Börse-People-Podcast und das am Weltfrauentag und das kurzfristig ausgemacht. Herzlich willkommen in meinem Podcast, den wir aber bei euch in der RBI aufnehmen, Valerie und Heike. Servus.
Hallo lieber Christian.
Hallo.
So, wir legen los. Wir haben ein tolles Vorgespräch gehabt. Es ist Neuland für mich. Ich freue mich riesig drauf, einmal mit zwei Damen zu sprechen. Das Ganze auch noch am Weltfrauentag, 250. Folge. 100. Folge war der Wolfgang Anzengruber, 200. Folge der Magnus Brunner, jetzt die Valerie Brunner. Und ich mag mit dir beginnen, liebe Valerie. Eine gemeinsame Zeitreise, wir sind alle ungefähr gleich alt, deswegen können wir da wunderbar durchgehen und wir beginnen in den frühen 90ern. Du hast bei der RZB begonnen, wie ist denn das damals bei dir losgegangen?
Ja, das war damals die Raiffeisen Zentralbank, die RZB, und ich habe direkt nach dem Studium in der RZB begonnen als Kundenbetreuerin im Firmenkundenbereich und das war von Anfang an urspannend.
Es war urspannend und es war eine gute Zeit, wo die Kunden immer selbstbewusster mit Wünschen auch gekommen sind, obwohl es noch kein Internet gegeben hat. Ne?
Das ist völlig richtig und vor allem die Zinsen waren unglaublich hoch. Wir konnten ganz tolle Produkte designen und haben wirklich auch als junge Kundenbetreuerin, kann ich mich erinnern, da war das alles noch nicht so hochtechnisch und irrsinnig reguliert, sondern da war der Weg zum Kunden ein sehr direkter, selbst für noch ganz junge, gerade erst frisch studierte Kundenbetreuer.
Und wir hatten damals, glaube ich, im US-Dollar, Kandollar-Bereich 13-15% Renditen. Das war schon ein Fressen, kann man sagen. Ne?
Das war ein Fressen und was genial war, war die Zinsdifferenz zum Schilling-Zinssatz. Und das hat unsere österreichischen Exporteure sehr interessiert, hier kreative Produkte zu finden.
Wunderbar. Liebe Heike, ich steige bei dir in den 90ern ein. Ötop so als Schlagwort. Giro, bitte auch deine eigenen Worten.
Also auch bei mir ein urspannender Einstieg. Ich habe bei der Giro Kredit damals begonnen. Damals ist in Österreich die österreichische Termin- und Optionenbörse gegründet worden und ich hatte das wahnsinnige Glück, gleich von Anfang an dabei sein zu können. Das heißt, bin einer der Market Maker der allerersten Stunde, hatte damals ein tolles Ausbildungsprogramm, weil sich die österreichischen Banken da wirklich sehr intensiv damit beschäftigt haben. Und von Anfang an dabei zu sein, Pionier zu sein, das hat mich seither nie mehr losgelassen. Also das ist das, was mich immer, immer, immer fasziniert hat.
Dann schließe ich den Kreis mit der Valerie bei der RZB, mit der Heike bei der Giro Kredit. Und ich war bei der ersten, damals einer der ersten Kunden, der die Ötop gehandelt hat.
Ganz genau.
I was loving it irgendwie. Auch gehen wir in den 90ern irgendwie mal weiter. Wie ist es bei dir weitergegangen dann, Valerie? Du bist im Kundensektor mal geblieben, Senior Relationship, das darf man ja schon in den jungen Jahren werden, wenn man es fachlich drauf hat. Aber wie ist es bei dir weitergegangen?
Ja, ich habe mich dann nach und nach vom österreichischen Firmenkundenbereich ein bisschen ausgedehnt, bundesländermäßig, habe dann in den Ende der 90er Jahre, 1997, mein erstes Kind bekommen, einen Max. Und das war dann die Einleitung Schön. Zu einer Phase, wo ich ein bisschen weniger durch Österreich getingelt bin. Und da habe ich mich dann für die nächsten 5 Jahre mehr auf interne Projekte, Kundenumfragen, Quality Management fokussiert, noch im Rahmen des Firmenkundenbereichs, aber nicht in einer aktiven Kundenbetreuerrolle. Das war dann meine Reise für die nächsten 6-7 Jahre, in der 3 Kinder dann wirklich in ihrer Frühphase zu begleiten waren.
Schön. Die Heike frage ich nach 1997 natürlich auch. Das war eine spannende Journey in der Girokredit. Wir wissen, die Giro ist 1997 von der Erste Group übernommen worden. Da habe ich schon viele Kollegen gehabt, die dann bei der Ersten gelandet sind. Bei dir war das anders, weil du was gemacht hast?
Bei mir war es anders, weil ich mich damals entschieden habe, von der Großbank in eine ganz spannende Kleinbank zu gehen. Das war die damalige
Centro.
Centro, ich weiß, internationale Handelsbank. Eine Bank mit vier internationalen Eigentümern und eine Pionierzeit, wo man auch wieder das Wertpapiergeschäft neu begonnen hat. Also das heißt, das, was es am Markt schon gegeben hat, ist in dieser Bank neu aufgebaut worden. Und da habe ich die Herausforderung angenommen und habe vor der Fusion in die Erste Bank diesen Wechsel gemacht.
Und bei dir waren es immer die Derivate, vor allem Zertifikate hat man damals noch nicht gesagt.
Ja, Zertifikate hat es damals noch nicht so gegeben. Also damals waren es die Derivate und der Derivatehandel. Und für mich eine Chance, diese Produkte gut kennenzulernen. Weil in dem Moment, wo man Market Maker ist, wo man diese Dinge handelt, versteht man dann auch, was ein Gamma und ein Delta und so weiter ist.
Also ein Omega auch noch, ne?
Und ein Omega auch noch, ganz
genau. Und in Zeiten, als es noch ein Rho gegeben hat und jetzt auch wieder gibt. Und Aktien waren auch immer dein Thema.
Und Aktien selbstverständlich natürlich auch. Also in der allerersten Phase der Giro hat es ja noch die Börsensensale gegeben. Also da hatte man damals noch einen Händler an der Börse, mit dem man die Aktien gehandelt hat, und die Derivate sind immer schon elektronisch gehandelt worden.
Genau, wir waren digital, bevor man Digitalisierung gesagt hat. Das ist so ein schöner Dings.
Und wir waren agil, bevor man es agil genannt hat.
Ganz genau, das auf jeden Fall. Valerie, Heike, der Sprung ins neue Millennium irgendwie. Gibt es da irgendeine Memory, was die Umstellung betrifft, irgendeine IT-Geschichte, irgendwie eine Angst, dass morgen die Rechner nicht mehr funktionieren? Oder war da irgendwas dabei aus Banker-Sicht?
Also ich kann mich erinnern, wir haben im Firmenkundenbereich haben wir sehr intensiv mit unseren Kunden darauf hingearbeitet, unser Zahlungsverkehrsangebot, unser Kontoführungsangebot ordentlich dahin zu managen, dass wir wirklich beim Schlagen der Währung so quasi, dass das gut vonstatten geht. Und es war dann so viel wie im Vorhinein darüber geplant und detailliertes durchgetaktet wurde, so völlig ereignislos und perfekt ist es dann abgelaufen und völlig geräuschlos, in meiner Erinnerung.
Ja, und am Wertpapiermarkt, Heike, war es eigentlich auch kein Thema.
Ganz genau.
Ja, aber wir haben schon Respekt gehabt, glaube ich.
Wir haben ganz viel Respekt gehabt. Also man hat ja sich Positionen gehabt und man musste die Möglichkeit haben, am Markt tätig zu sein. Hat sich natürlich Sorgen gemacht, aber die waren alle unbegründet.
Die Valerie hat in den frühen Nullerjahren Quality Management gemacht. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Da können wir uns darunter vorstellen, dass es darum geht, Systeme zu entwickeln, um den Kundenbedarf möglichst präzise zu ermitteln und die Qualität unseres Auftritts beim Kunden gut zu messen. Das war der eine Aspekt, und der andere war die Qualität der internen Kooperation der verschiedenen Partner innerhalb der Bank. Muss man sich vorstellen, damit eine Bank beim Kunden auftreten kann, müssen ganz viele Einzelteile perfekt zusammenarbeiten, damit der Kunde möglichst nicht spürt, wer alle innerhalb der Bank hier seinen Beitrag leistet. Und die Messung der Kooperationsqualität einerseits und die Messung unserer Wahrnehmung beim Kunden andererseits, das war etwas, womit ich mich damals beschäftigt habe.
Genau. Das klingt sehr, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und spannend auch dein Punkt, liebe Heike, die Osteuropa-Geschichte ist losgegangen, Indexkreationen, CC und so weiter. Wir sind in den frühen Nullerjahren. Wie ist das da?
Ja, spannende Zeit auch wieder und ein sehr spannendes Kooperationsprojekt mit der Wiener Börse. Damals sind die Kollegen der Wiener Börse auf die Idee gekommen, dass man jetzt Indizes für Osteuropa berechnet. Man hatte ja schon die Erfahrung vom ATX, wusste also, wie kapitalisierungsgewichtete Indizes zu berechnen sind. Damals ist es halt dann darum gegangen, welche Länder nimmt man und welche Aktien wählt man aus. Und da sind dann drei Einzelindizes entstanden, der sogenannte CTX, HTX und BTX. Und die Summe daraus war dann der SISI-Index, der dann weit über unsere Landesgrenzen hinaus auch berühmt wurde. Und in einem späteren Verfahren hat man dann den RTX und den RDX kreiert. Genau. Also das waren auch legendäre Zeiten.
Und manchmal tut es mir leid, dass es doch kein Video ist. Du hast jetzt sehr gelächelt. Dabei war irgendwie auch ein Baby, oder? Kann man sagen.
Ja, also das hat damals wirklich Spaß gemacht, weil für mich war das jetzt der Schritt nach Osteuropa. Ja. Also man hat die Märkte kennengelernt, man hat die Aktien kennengelernt, man hat diese Instrumente gehandelt. Wir waren damals relevanter Market Maker auch für internationale Banken vom Londoner Platz, die Derivate nachgefragt haben, weil sie Positionen absichern wollten. Also das war eine tolle Zeit.
Definitiv. Und dann würde ich sagen, gleichlaufend damit, mit diesem Funkeln in den Augen der Heike über die Derivate-Entwicklungen, hat ja auch die ganz quasi Bankexpansion nach Zentral- und Osteuropa enorm an Fahrt aufgenommen. Wir haben heuer das 20. Jahr der EU-Osterweiterung in 2024, weil 2004 hat sich ja einiges getan hier. Und für uns als RBI, für unsere Kunden, war genau diese Expansion nach Zentral- und Osteuropa mit Ungarn, Kroatien, Slowenien und so weiter, war ein riesiges Pionierelement, auch in unserem Firmenkundenbereich.
Ganz genau. Und was ich an fast vergessen hätte, ist ja das Wichtigste, wenn ich die Centro heißt, schon anspreche. Da gab es ja dann eine Übernahme durch die RBI, durch die spätere.
Ja, es war damals noch die RZB sozusagen,
RZB
die
war
spätere
es, genau.
RBI, genau, das war 2001.
Genau, das darf ich nicht unterschlagen, dass ihr eigentlich seit 2001 Kolleginnen seid.
Ja,
wenn man's
ja
fachlich
so,
genau
könnte man's, so könnte man es betrachten. War für uns auch ein ganz, ganz wichtiger Zeitpunkt in der Geschichte der damaligen Zentrobank, nämlich weil wir sozusagen die Kundenhändler der RBI bekommen haben. Also man hat dann sozusagen das gesamte Aktien- und Derivategeschäfte zusammengefasst, nicht nur die Händlerseite, die wir eh schon immer gehabt haben, sondern auch die Kundenseite. Das heißt, die Sales-Kollegen aus der damaligen RZB sind dann zu uns gekommen und man hat dann sozusagen den Handel abgedeckt und auch den Sales-Bereich abgedeckt.
Genau. Also der neue Markt in Frankfurt ist eingestellt worden, aber ihr seid am neuen Markt an der alten Adresse immer größer und mächtiger geworden mit den neuen Kolleginnen und Kollegen. Ich handle mich jetzt fort in der gemeinsamen Geschichte bis ins Jahr 2005. Das war ja auch ein Meilenstein für die Bank mit dem Börsengang. Da gibt es verschiedenste Sichtweisen, natürlich Blickweisen. Ich nehme an, du, Heike, wirst näher dran gewesen sein an einem IPO, auch wenn es gar nicht so Fachabteilung pur war. Sie schüttelt jetzt schon den Kopf, aber es war im ganzen Haus natürlich ein Thema. Ne?
Natürlich, es war ein riesengroßes Thema und natürlich hat man Market Making übernommen und all diese Themen, aber der Börsengang selber ist in der RZB durchgeführt worden.
Hast du da irgendeine Rolle gehabt, Valerie?
Nein, ich habe keine aktive Rolle gehabt, aber wir hatten natürlich zu der Zeit auch sehr große österreichische Firmenkunden, die relativ gleichzeitig oder zu einem sehr ähnlichen Zeitpunkt auch an die Börse gegangen sind und da war ich näher involviert als beim eigenen Börsengang der RBI.
Es war die gelbe Phase, ein Jahr später ist die Post gekommen zum Beispiel,
genau.
Ja, das waren die zwei gelben schönen IPOs und ich mache bei dir weiter, Valerie, Head of Austrian Corporate Customers, kann man, glaube ich, leicht übersetzen und versteht das gut. Du warst zuständig dann in der börsennotierten Phase mal für die Österreicher.
Genau, für die österreichischen Firmenkunden, für die einige sehr wesentliche Bundesländer, insbesondere auch, also war das damals dann meine erste Führungsfunktion in der Bank. Eine wirklich tolle, spannende Zeit, weil insgesamt ist damals ja wirtschaftlich, also wir waren in einer sehr guten Boomphase. Also Wachstum war überall möglich und zu sehen und es war eine echt spannende, würde ich sagen, eine wunderbare Zeit für Kundenbetreuer, weil Geschäft war überall mit guten Leuten möglich.
Und es war auch ein gutes volkswirtschaftliches Umfeld mit einer durchaus liberalen Besteuerung und so weiter, Körperschaftssteuer.
Da ging
und alles
echt
schön.
Viel.
Genau. Da Heike knall ich jetzt in die Jahrhundertrallye an der Wiener Börse 2002 bis 2007 von 1000 auf 5000 Punkte. War natürlich auch gewaltig. Und da fällt noch was rein, ZFA. Da gab es eine Gründung, das Forum, ihr seid von Anfang an dabei gewesen, du bist von Anfang an mit federführend und eigentlich die Persönlichkeit, darf ich jetzt mal sagen, alle anderen werden es mir verzeihen, du bist das Gesicht der Zertifikatebranche in Österreich, aber wie ist das damals losgegangen?
Naja, damals hat man gesagt, das Zertifikategeschäft ist dann aus der Wiege gehoben worden. Also wir haben 2001 damit begonnen, als wir dann damals eben die Raiffeisen Zentrobank waren.
Mhm. Noch immer ohne Centro, ne? Noch immer Centro.
Noch immer Centro, genau. Ja, genau. Ja. Und damals, wo wir dann sozusagen Sales-Kollegen gehabt haben, wo wir dann den Zugang zur größten Bankengruppe Österreichs gehabt haben, zu einem riesen Kundenpotenzial, haben wir dann gesagt, okay, was machen wir jetzt? Wir tun unsere Derivate Know-how nützen, indem wir strukturierte Produkte auflegen, die dann für den Endkunden auch kaufbar sind. Mhm. Das heißt, damals ist die Zertifikate-Ära sozusagen losgegangen und das ist größer geworden und auch andere Banken haben sich damit beschäftigt, unter anderem die damalige ÖFAG.
Mhm. Die waren am Anfang stark aktiv, ne?
Die am Anfang im Zertifikate-Geschäft stärker als im Fondsgeschäft aktiv waren, ja. Also interessant. Und da kam dann die Idee, okay, also wenn man schon ein starkes Geschäft hat, braucht man auch eine Interessensvertretung. Und diese Interessensvertretung, da haben uns dann die deutschen Kollegen inspiriert und auch die Kollegen in der Schweiz, wo es diese Interessensvertretung schon gegeben hat. Und damals hat man das Zertifikateforum Austria gegründet als Interessensvertreter der österreichischen Emittenten.
Und das ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte, kann man sagen, ne?
Aus meiner Sicht ja. Also wir haben viel erreicht, wir haben spannende Dinge auch gemacht. Unter anderem gibt es jährlich einen Zertifikate-Kongress
und Award. Also wer hat den Award bis jetzt gewonnen? Ich weiß das gar nicht. Okay, scherzweise. Okay, nein, Gratulation zum Seriensieg unter Zentrum und ja. Raiffeisen-Zertifikate natürlich jetzt. Aber eine Erfolgsgeschichte. Und wenn ich jetzt mit zwei Bankerinnen rede, dann kann ich euch 2008 nicht ersparen. Als Tennisspieler muss ich sagen, da hat es uns alle vom Schiedsrichterstuhl gehauen irgendwie. Wie ist es euch da gegangen? Das war ja das schlimmste Worst Case eigentlich fast, ne?
Ja, also da kann ich mich noch wirklich sehr lebhaft daran erinnern. Insbesondere, also ich war damals auch im Firmenkundenbereich, gell? Und wir hatten zuvor schon immer geldmarktnahe Veranlagungen unseren Kunden angeboten, auch schon kapitalmarktorientierte. Und da hat es dann ein rechtes Rauschen gegeben, muss man sagen, ja. In dem Bereich. Und also ich würde sagen, aus der Banksteuerungsperspektive konnte ich es damals noch nicht beobachten, aber sehr wohl, was es mit unseren Kunden gemacht hat.
Ja. Fürchterliche Zeit irgendwie. Und ich kann mich erinnern an die Gewinnmesse, da sind alle wie Zombies herumgelaufen. Keine Ahnung, ob es uns in 3 Wochen noch gibt, nach dem, was man da importiert gekriegt hat. Aus Amerika, Heike, deine Memories?
Ja, also es war gigantisch. Also es ist irgendwie der Glaube, den man bis jetzt gehabt hat, eine Bank muss immer existieren, ist zusammengebrochen. Also irgendwie ein Dogma und eine Welt ist zusammengebrochen sozusagen. Für das Zertifikategeschäft war es deshalb auch wichtig, weil natürlich dann gefragt wurde, Zertifikate sind ja im Gegensatz zu Investmentfonds Inhaberschuldverschreibungen. Es kommt ja auf den Emittenten drauf an. Ja. Also das heißt, gerade auch im europäischen Bereich ein großes Thema, insbesondere auch in Deutschland, wo Lehman eben sehr präsent war mit Zertifikaten. Also eine schwierige Zeit, die sicher durchzustehen war.
Und da muss man auch dazu sagen, in Deutschland war es viel präsenter als bei uns das Emittentenrisiko im Jahr 2008. Und wir sind da eigentlich gut rausgekommen.
Ja, also das ist vielleicht einer der Pluspunkte des Zertifikateforums gewesen, dass man damals sehr zusammengehalten hat, dass man in der Kommunikation, glaube ich, auch sehr geschickt vorgegangen ist und damit den Schaden vom österreichischen Markt ein bisschen fernhalten konnte, was in Deutschland teilweise nicht so gelungen ist.
Genau. Ich mache weiter in der Zeitschiene. Wir sind jetzt Ende der Nullerjahre langsam wieder aufsammeln, sich finden. Eure Karrieren sind weitergegangen bei dir. Valerie ist jetzt ein bisschen raus aus Österreich in einen riesen konzentrischen Kreis überhaupt. Head of Global dann, Corporates.
Genau. Ja, wir haben dann bei uns beschlossen, wir legen das österreichische und das internationale Firmenkundengeschäft zusammen und haben uns nach einem branchenorientierten Ansatz neu aufgestellt. Das heißt, wir haben unsere größten Firmenkunden in die wichtigen Industriesegmente geteilt und haben gesagt, besser können wir unsere Kunden dann betreuen, wenn wir ihr Geschäftsmodell gut verstehen. und haben also nicht mehr eine regional orientierte Betreuung, sondern eine industriefokussierte Kundenbetreuung eingeführt. Und das war der Zeitpunkt, wo ich auch eine Global Corporate Customers Verantwortung übernehmen durfte. Wirklich irrsinnig interessant, weil damals bin ich ganz tief in die Bauindustrie, in die Agrarindustrie und in Pharma, Healthcare, Chemicals eingestiegen.
Wow.
Und wenn man so einen Industriefokus hat, dann kann man deutlich tiefer in die Analyse des Kundenbedarfs einsteigen. Denn in gewissen Branchen haben natürlich unsere großen Firmenkunden ganz unterschiedliche Bedürfnisse an eine Bank. Und das gut nicht nur zu analysieren, sondern dann auch auszuspielen über ein fokussiertes Angebot, das hat enormen Spaß gemacht und den Horizont wirklich erweitert.
Und das sind so Effizienzprogramme gewesen, Group Savings Programme, also so alle diese Dinge, die dich dann mittelfristig zum Vorstand machen, der du jetzt ja bist,
genau,
irgendwie.
Das durfte ich dann weitermachen. Neben der Kundenbetreuung, die immer irrsinnig viel Spaß gemacht hat, habe ich dann so die ersten Tapper in die Banksteuerung machen dürfen. Eben etwas, was normalerweise nicht intuitiv man sich vorstellen würde, dass ein Kundenbetreuer ein Kostenprogramm leitet. Das ist eher, war nicht ganz eine natürliche Rolle, aber umso mehr Spaß hat sie mir gemacht. Ja.
Kann ich mir gut vorstellen. Bei dir, Heike, habe ich einen spannenden Eintrag gefunden. 2011, Mitglied, Member of Schiedsgericht der Wiener Börse. Ich durfte bei einer Stromhändlerprüfung lernen, dass es das im Stromhandel auch gibt, wenn irgendwas überhaupt nicht passt, und habe dazugehört, dass es nie einen Case gegeben hat, wo das Schiedsgericht eingreifen musste. Wie oft musstest du eingreifen? Du bist das seit 2011 bis heute.
Ja, also ich bin seit 2011 in ununterbrochener Reihenfolge und ich wurde noch nie zu einem Schiedsverfahren eingeladen. Also ich musste nichts tun in dieser wertvollen Funktion.
Und das auch ohne Video Assistant Referee, wie man es im Fußball her kennt. Also das ist ja auch ein Zeichen, dass der Markt irgendwie funktioniert. Und jetzt dann zwei Top-Managerinnen, wie ich euch genannt habe, aus verschiedenen Bereichen der Bank, noch eine andere große Strömung der 10er-Jahre, Stichwort Staatsschuldenkrise, Stichwort die Zinsen sind nicht mehr dort, Valerie, wo wir zuerst gesprochen haben, sondern ganz woanders. Streben gegen Null. Was hat das mit euren Bereichen gemacht, mit den Kunden weltweit, dass es plötzlich keine Zinsen mehr gibt? Kann ich mir schön vorstellen irgendwie. Und was hat das dann nachher mit Zertifikaten gemacht? Bitte, Valerie.
Ja, also die Entwicklung der Zinsen hat natürlich im Firmenkundenbereich dazu geführt, dass wir deutlich natürlich eine andere Situation auf der Finanzierungsseite hatten. Wir mussten aber sehr viel kreativer werden für sinnvolle Veranlagungslösungen.
Ja, klar.
Nicht? Und das war dann wohl auch die Zeit, wo unsere Cash-Pooling-Angebote immer mehr gegriffen haben. Ja? Hat aber natürlich auch damit zusammengehangen, dass immer mehr große Konzerne ihre Treasury-Funktionen zentralisiert haben und damit auch so quasi mit uns als Bank eine Handelsstelle für alle ihre Bedarfe in unterschiedlichsten Ländern haben wollten. Das würde ich sagen, war eine sehr schöne Chance für die RBI, eine immer wichtigere Rolle für internationale Kunden zu spielen.
Deine Funktion war immer nahe am Treasury, aber du warst selbst nie Treasury, oder?
Ja, ich war nie Treasury, ich war aber nahe dem Treasury unserer Kunden.
Am dem damit, Treasury der Kunden, auch damit ja. Die Schnittstelle für eh alles in genau. Wahrheit. Ja, Heike, Zertifikate und sinkende Zinsen.
Mhm. Ja, also was es natürlich ganz klar hervorgerufen hat, ist, dass man Alternativen benötigt hat. Also das heißt, wenn man Geld erhalten und vermehren wollte, war das Sparbuch mit einer relativ kurzen Zeit dann schon nicht mehr geeignet.
Ja.
Das heißt, man musste kreativ sein, musste auf der Produktgestaltungsseite kreativ sein und natürlich auch auf der Ertragsseite unserer Vertriebspartner, unserer Banken. Weil die Zinsspanne, also das Brot- und Buttergeschäft, wie man so schön sagt, der Banken ist weggefallen. Das heißt, es mussten sozusagen Kommissionserträge her. Und da war natürlich Wertpapiergeschäft sehr, sehr willkommen.
Jetzt ist ja der österreichische Anlegerinnen und Anleger sehr risikoavers.
Ja.
Und Kapitalgarantie, schwierig, wenn es keine Zinsen mehr gibt. In Österreich hat man auch nicht 100% akzeptiert genau. In Deutschland nicht, ne? Also ja, 90% oder so. Ja.
Also wir haben damals sehr stark, wie du richtig sagst, Kapitalschutzprodukte mit 90% Kapitalschutz gemacht. Das ist auch sehr, sehr gut gelaufen. Und dann natürlich auch immer wieder gesagt, braucht man einen kompletten Kapitalschutz oder möglicherweise reicht es ja auch mit einem Teilschutz aus und man greift zu einem Bonuszertifikat. Wir haben damals, also 2010 bereits schon mit einer Bonus- und Sicherheitsproduktserie begonnen. Das ist eins unserer Flaggschiff-Produkte mit sehr, sehr hohem investierten Volumen. Und da war natürlich ein kleiner Schritt in mehr Risiko mit einem deutlichen Ertragsgewinn. Also das ist etwas, was wir dann als zweites Kundenangebot sehr stark forciert haben.
Wunderbar, ich liebe dieses Gespräch. Jetzt möchte ich so zwischendurch mal sagen, das ist eine wunderbare Zeitreise. Ihr seid beide seit Anfang der 90er Bankerinnen, ihr seid seit 2001 Kolleginnen und Mitte der 10er Jahre 2016, die Heike kenne ich, glaube ich, seit dem Ötop-Projekt damals, früher 90er, habe ich auch dich, Valerie, kennengelernt, weil du wurdest RCB-Vorstand damals. Was war damals dein Aufgabenbereich in der RCB und war das der erste Punkt, wo ihr beide dann zusammengearbeitet habt?
Der erste? Ja, in der Tat. Das war der Zeitpunkt, als ich endlich das Glück hatte, die Heike kennenzulernen.
Und, große Bank, ne?
Ja. Ja, auf alle Fälle. Nein, das war vor allem, also der Ruf, da ist der Heike schon vorausgeeilt, aber ich hatte nie einen Berührungspunkt aufgrund meiner, so quasi meiner Fokussierung auf Firmenkunden. Und dann habe ich die Chance bekommen, in der Zentrobank einmal die Seiten zu wechseln, so quasi, und war Marktfolgevorstand, das heißt zuständig für das Risiko, für die Finanzen, für IT und Compliance, alle Dinge, die man als Marktmensch normalerweise nicht so gut kennt, und war ein toller Einstieg, das gleich im Aktien- und am Kapitalmarkt zu üben und leiten zu dürfen. Und da war die Heike eine perfekte Lehrerin für mich, als dass ich einmal gut verstehe, was denn nicht nur das Zertifikategeschäft, sondern auch das Aktiengeschäft alles für verschiedene Aspekte beinhaltet.
Ja. Und die Heike ist im gleichen Jahr natürlich bei der Bank geblieben, Zertifikate immer verantwortet, seitdem wir uns kennen, aber Eusigbar als europäisches Stichwort. Auch da ein paar Worte dazu. Im Vorjahr war, glaube ich, dann also 2015 noch Baden-Württemberg. Da war es ja, glaube ich, als erstes Member. Ja. Hast von Michi Spieß was übernommen dort in einer Führungsposition?
Also zur Börse Stuttgart verbindet uns eine ganz lange Geschichte. Also ich glaube, bereits 1999 haben wir dort die ersten Instrumente gelistet und waren damit die erste ausländische Bank, die Zertifikate in Stuttgart gelistet hat. Also das heißt, eine ganz, ganz lange Geschichte, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich dann gefragt wurde, das Mandat, das Michael Spieß gehabt hat, im Börserat zu übernehmen. Und das habe ich natürlich sehr, sehr gerne getan und mache das bis heute. Börse Stuttgart als die größte Privatanlegerbörse in Europa war für uns immer ein ganz wichtiger Handelsplatz, natürlich neben der Wiener Börse, und dementsprechend mache ich das sehr gerne und begleite die Geschichte auch sehr gerne.
Ich glaube, Baden-Württemberg habe ich irgendwann ein Foto mit 40 Leuten und einer Frau gesehen. Ja, das warst du. Aber so eine Stiege runter irgendwie, so ein wunderbares Gruppenbild. Ich bleibe noch kurz bei der RCB, die gehört ja heute auch zur RBI, und auch die Heike war Vorstand in der RCB, aber ihr wart nie gemeinsam Vorstand in der RCB, weil du davor in die RBI zurückgegangen bist, Valerie. Ganz kurz noch zu dieser Phase vor dem Zusammenschluss der RCB.
Ich bin 2019 dann eben so quasi von dieser tollen Erfahrung als Risikofinanzverantwortlich der Zentrobank wieder zurück auf die Marktseite gewechselt.
Der RBI, also von der Marktfolge auf die Marktseite.
Von der Marktfolge auf die Marktseite wieder zurück, weil da war schon erkennbar, dass das eigentlich meine große Leidenschaft ist, würde ich sagen. Habe dann für 4 Jahre das institutionelle Geschäft der RBI für den Konzern geleitet. Das ist unser Geschäft mit Banken, Versicherungen, Asset Managern. Und da ist mein Kontakt zu Heike weiterhin ein ganz lebhafter gewesen, weil wir natürlich getrachtet haben, gemeinsam die weitere Vertriebspartner für unser exzellentes Zertifikateangebot zu finden.
Ja? Verstehe. Und die Heike war Vorstand quasi?
Ja, also seit 2019 habe ich dann sozusagen das Marktvorstandsmandat der Raiffeisen Zentralbank.
Habt ihr irgendwie so herumgetauscht irgendwie?
Nein, also herumgetauscht kann man jetzt überhaupt nicht sagen.
Das ist eine typische eine flapsige Meldung pro Staffel, ja, pro Folge.
Eine flapsige Meldung ist erlaubt, aber keine zweite.
Genau, Centro. Ja. Nein, aber man muss ja auch alles können.
Aber ich habe in der Phase, wo Valerie unser Risikovorstand war, sehr, sehr viel gelernt. Also sozusagen diese Sichtweise, Risiko zu managen, für Compliance und Enabling-Bereiche zuständig zu sein und trotzdem einen Kundenfokus zu haben. Also das war für mich äußerst lehrreich und eine tolle Erfahrung.
Ich bleibe bei dir, Heike. Die RBI und die RCB sind dann quasi zusammengegangen. Es ist keine Tochtersituation mehr. Ihr seid übersiedelt vom neuen Markt jetzt an den Stadtpark. Und aus RCB wurde Raiffeisen-Zertifikate in deinem Fachbereich. Da habe ich auch urlang noch Raiffeisen-Zentrobank gesagt, muss ich zugeben. Auch da ein paar Worte dazu. Und wie dann diese Neupositionierung, der neue Ort, wie lange hat es gedauert, bis man angekommen ist?
Ja. Also das eine ist natürlich der örtliche Wechsel, dass man sozusagen von der Degethoffstraße an den Stadtpark gewechselt hat. Das ist natürlich ganz schnell gegangen. Das war keine große Sache. Die Integration, die rechtliche Integration der Raiffeisen Zentralbank und des Geschäfts der Raiffeisen Zentralbank in die RBI im Dezember 2022, das war natürlich ein größeres Projekt und ein Projekt, wo auf beiden Seiten, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel Hirnschmalz in die Geschichte hineingelaufen ist. Auf der Kundenseite haben wir uns bemüht, dass wir gesagt haben, unsere Marktteilnehmer, unsere Kunden sollen das nicht mitkriegen. Das heißt, wir sind am Markt tätig gewesen, vom ersten bis zum letzten Tag in der Zentralbank und vom ersten Tag an in der RBI. Allerdings mit einem neuen Markenauftritt. Also wir wollten uns hier sozusagen die Vergangenheit auch ein bisschen mitnehmen in die RBI, wollten zum Ausdruck bringen auch, dass Zertifikate nicht nur ein Produkt der RBI, die ja sehr stark institutionelles Geschäft macht, sondern auch ein Produkt für den Sektor in Österreich, den Raiffeisen-Sektor in Österreich ist. Und deswegen haben wir gesagt, okay, Raiffeisen, das ist das, wer wir sind, und Zertifikate, das ist unser Produkt. Und so ist der Markennamen entstanden.
Kann ich mich noch erinnern an ein Gespräch mit Philipp Arnold, deinem geschätzten Kollegen, im Sommer. Er hat gesagt, ich darf dir den neuen Brand noch nicht sagen, aber er ist toll. Ich habe gesagt, das muss Raiffeisen-Zertifikate heißen. Und so hat es auch letztendlich geheißen. Da haben wir immer noch so ein kleiner Running Gag. Valerie, die Integration aus der Sicht der Bank, das war schon ein Megaprojekt. Hast du da auch irgendeine Rolle gespielt, als Ex-Vorstand ja auch, das ist bist ja nahe dran gewesen. Ne?
Ja, aber tatsächlich war das in perfekten Händen von Heike, ihrem Team. Mhm. Das heißt, ich habe mich eigentlich in der Zeit als Verantwortliche fürs institutionelle Geschäft sehr darauf fokussiert. Genug zu tun und habe sehr viel mehr Kontakt als früher zu unseren wirklich fleißigen Aktien- und Bondanalysten gehabt. Habe geschaut, dass wir unser Angebot aus Raiffeisen Research immer mehr und noch deutlicher an den Markt bringen. Das heißt, mein Fokus war mehr das Ankommen möglichst warm und welcoming und auch gleich mit vielen Geschäftschancen zu begleiten. Und wir haben geschafft, auch weiterhin unsere wichtigen Konferenzen für den Kapitalmarkt Zürs zu organisieren. Zürs zum Beispiel, ne? War immer wieder so ein bisschen eine Frage und immer wieder das klare Commitment, es ist so eine Erfolgsstory und wir wollen es weitermachen und wir haben beschlossen, wir wollen diese Chance auch nicht missen. Und so wird es auch heuer dann im April wieder zu unserer nächsten, ich glaube jetzt dann 20. Oder so ähnlich, Zürs Investorenkonferenz kommen. Also die Verflechtung mit dem österreichischen Kapitalmarkt hat für mich nach der Zentralbank ist umso intensiver weitergegangen, weil so quasi die Begleitung von Investoren, die mein Geschäft waren, und die Begleitung von unseren Analysten zu unseren Investoren hin und zu unseren Emittenten hin ist dann eigentlich permanent zugenommen.
Mhm. Ja. Ich vergebe ja für den österreichischen Kapitalmarkt, machen wir es da leicht, auf Basis von Hard Facts, so Börsestatistiken auch immer wieder Number One Awards. Da geht viel an die jetzige Raiffeisen-Zertifikate, aber auch viel an euer Market Maker-Geschäft. Früher, als man noch Specialists hatte und sagte, war es ja da die aktivste Bank. Jetzt gibt es ja dieses BBO-Modell irgendwie, Best Bid and Offer und so weiter, ist ein bisschen in internationale Hände gerutscht, aber dieses ganze Market Making, so das Komplettpaket für einen österreichischen Markt, sage ich mal jetzt als Marktteilnehmer, danke, dass das noch jemand macht.
Ja, also ich meine, wenn man auch die Anzahl der Mandate anschaut, wir haben immer noch 39 Market Maker Mandate, also das heißt, auch in der Umsatzstatistik, wir sind der größte Market Maker auch an der Wiener Börse, nach den von dir genannten Market-Maker-Unternehmungen. Also das heißt, wir supporten auf der gesamten Value-Chain, wenn ich das so sagen möchte. Also angefangen vom Research über das ECM-Geschäft, dann Sekundärmarkt, Market-Making, also bis hin zu den Derivaten. Also die gesamte Value-Chain wird von uns abgedeckt und das ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr starkes Commitment für den österreichischen Kapitalmarkt, das wir hier abgeben.
Und jetzt haben wir jüngst, kurz vor Jahresende letzten Jahres, haben wir unsere Kooperation mit Oddo kommuniziert und bekannt gegeben. Ein Projekt, an dem wir schon eine Weile gearbeitet haben. Und das soll eigentlich unser Commitment zum österreichischen Kapitalmarkt noch ein wenig mehr unterstreichen, würde ich sagen. Und unseren Emittenten, den österreichischen Emittenten, eine umso breitere Investorenbasis zugänglich machen. Und da haben wir schon sehr schöne erste Signale, dass das eine sehr kluge Strategie ist, die wir da verfolgen.
Ja, ich bin da mit Gunter Teuber, eurem geschätzten Kollegen, auch immer wieder in Austausch. Und das ist eine, glaube ich, wirklich sehr gute Sache. Man muss schon sagen, Raiffeisen Research, der Job der Analysten hat sich ja verändert. Weder das spektakuläre Kursziel, das ist irgendwie weg, sondern man ist einfach schnell, weil es ist eine schnelle Welt und man braucht auch schnelle Dinge. Liebe Heike, noch einmal. Jetzt in der neuen Bankrolle RBI bist du Head of Raiffeisen Zertifikate, sage ich mal, eh klar, aber Retail Bonds auch und Equity Trading. Bonds, ganz kurz.
Ja. Also wir haben uns ja im Kapitalmarktbereich neu aufgestellt und da ist der Fokus auf den Kunden noch einmal stärker herausgearbeitet worden. Und wir haben jetzt gesagt, es gibt Kunden, die im Retail-Bereich zu Hause sind, die gewisse Anforderungen haben und gewisse Bedürfnisse haben. Und es gibt institutionelle Kunden. Und danach sozusagen die Unterscheidung, wer ist der Kunde, was sind die Bedürfnisse und was wird ihm daher angeboten. Und da war es natürlich naheliegend, dass jemand, der ein Zertifikatekunde ist, ein Retailkunde ist, dass für den ein Retailbond genauso gut passt. Mhm. Und daher wurde mit September 23 hier die Kollegen zusammengelegt. Das Produktangebot kommt jetzt aus einer Hand, besser verstehend, was der Retailkunde braucht. Und das wird ihm hoffentlich auch zur Verfügung gestellt.
Und wie wird es angenommen bis jetzt? Gibt es schon erste Feedbacks?
Sehr, sehr gut. Ja. Also wir sind in der Vergangenheit, also sobald Zinsen wieder gestiegen sind und die Anleihen wieder interessant geworden sind, hat dieser Aufwärtstrend ja schon wieder begonnen, auch bei den Retail-Bonds. Inflationsanleihen waren da die Stichworte, die enorm gelaufen sind. Und jetzt sind wir gerade dabei, auch in die osteuropäischen Länder stärker auszuweiten. Also das heißt, das läuft sehr gut. Wobei man natürlich auch sagen muss, im aktuellen Zinsumfeld sind Anleihen und anleihenähnliche Zertifikate natürlich allererste Wahl. Das ist klar.
Ja. Seit dieser Woche gibt es ja auch Fließhandel für Anleihen-Market-Maker, seid ihr unter anderem und auch die erste Group, die wir auch mal nennen müssen, bei der Gelegenheit, die auch ein tolles Paket für den Kapitalmarkt Österreich hat. Und ich war der erste Kunde, der eine Retail, also der einen Fließhandelskauf gemacht hat, hat man die Wiener Börse bestätigt, die 100-Jährige, die noch 96 Jahre Restlaufzeit
wer,
hat.
Wer, wenn nicht du?
Ja, ich musste das machen, ich musste schnell heim und gleich eine Anleihe kaufen. Ich habe jetzt, September hast du gesagt, ist losgegangen.
Ja.
Valerie, bei dir ist im November was losgegangen.
Respekt. Jawohl.
Ja, du bist Vorstand der RBI.
Ja, das war eine wirklich ein heißer November für mich, kann ich sagen. Vielleicht sogar auch die paar Wochen davor. Ja, wir haben uns so quasi eine neue Struktur ausgedacht für eine gute Betreuung der RBI, sowohl auf der Produkt- wie auf der Kundenseite, haben die beiden Kundensegmente, Firmenkunden und institutionelle Kunden, unter eine Verantwortung gegeben. Das ist der Bereich, den ich jetzt leiten darf. und haben alle Produkte, damit wir überall die technologisch beste und effizienteste Lösung am Bedarf unserer Kunden anbieten, haben wir unter meinem Kollegen Lukas Januszewski in die Vorstandsverantwortung zusammengeführt. Und wir teilen uns ein gemeinsames Corporate Investment Banking, auch Strategie-Team, haben die gleichen Ziele und so wollen wir tatsächlich die RBI in die nächste Liga führen, wirklich mit einem sehr starken Fokus auf unsere Hauptfunktion als, wir nennen das Gateway, ist wieder so ein
schönes Wort. Ja, versteht man.
Gateway für unsere Kunden zwischen West und Ost. Und mit einem sehr starken Fokus aber eben auf den Kapitalmarkt, muss ich sagen. Darum heißt es auch Corporate Investment Banking, unsere jeweilige Vorstandsfunktion. Bei mir die Kunden-Coverage und bei Lukas Januszewski die Produktverantwortung.
Und da muss man so einen Fit-and-Proper-Test machen oder so, gell?
Ja, den habe ich kurz vor Jahresende Gott sei Dank bestanden. Ja.
Da bin ich davon ausgegangen und ich gratuliere dazu. Ich habe gehört, das ist nicht so leicht.
Naja, es ist tatsächlich nicht ganz einfach, sagen wir mal so. Es ist vor allem insofern ein wenig undankbar, denn wenn man es schafft, sagt man ja selbstverständlich, aber wenn man es nicht schafft, na frage nicht. Genau. Also daher, jeder ist gut beraten, der sich auf so ein Interview vorbereitet mit der Europäischen Zentralbank, wirklich sich sehr gut zu bilden davor.
Ist fast so hart wie ein Interview mit mir, so ein Börse-People-Podcast,
ja,
oder? So,
aber so, deines so fast, ist top das noch.
Ja, genau. Das top das noch, ist noch viel schwieriger. Wir sind in der Ist-Zeit, sage ich jetzt mal, angekommen. 6. März nehmen wir die Folge auf. Wir senden am 8. März am Weltfrauentag. Davor habe ich noch einen 7. März-Termin gefunden bei der Valerie. Stichwort Karajan Music Deck, Workplace Orchestrating Success und so weiter. Viele Worte, die mir natürlich als Musikfan taugen. Was machst du da morgen?
Da bin ich eingeladen zu meiner Überraschung, aber auch Freude, auf einem Panel mit aufzutreten. Dort wird sprechen ein großartiger Neurologe, Ivan Rektor, und ein Musiker, Walter Werzower. Der Ivan Rektor als Neurologe wird über die wirklich nachweisbaren, und da hat er viel Forschung dazu betrieben, Effekte von Musik auf unsere Verknüpfungen, neurologischen Verknüpfungen, Nervenverknüpfungen im Gehirn. Darüber wird er sprechen. Und ich bin eingeladen, über Aspekte von Musik im Unternehmensalltag, im Wellbeing unserer Mitarbeiter zu sprechen. Und zuerst habe ich gedacht, da kann ich nicht wahnsinnig viel damit anfangen eigentlich. Und als ich dann vor 10 Tagen begonnen habe, mich ein bisschen darauf vorzubereiten, bin ich dahin gekommen, dass es sehr viele Aspekte gibt, wo auch in unserem ganz normalen Arbeitsalltag, in den Programmen, die wir für unsere Mitarbeiter in Resilienzstärkung anbieten, auch in Führungskräfteentwicklung, spielt Musik eine große Rolle und zwar deutlich mehr, als wir von vornherein glauben würden. Und dann haben wir auch eine kleine Umfrage innerhalb der Bank gemacht. Wer hört denn so während des Arbeitens Musik? Und zuerst würde man denken, da gibt es eine große Zurückhaltung, das überhaupt offen zu legen. Aber nein, es hat die Herzen geöffnet und die Leute sind ganz begeistert darüber zu berichten, eben welche Effekte, mal beruhigend, mal stimulierend, mal energetisierend, aber in jedem Fall sehr, also hat Musik einen großen Anteil an unserem Wohlbefinden und das ist das, worüber ich morgen so quasi aus Unternehmensperspektive sprechen darf.
Finde ich unglaublich spannend, auch der Aspekt mit den Nerven natürlich. Meine Eltern haben immer gesagt, meine Musik geht ihnen auf die Nerven, aber sind andere Nerven irgendwie in dem Zusammenhang. Der Karajan-Tag ist aus der Sicht des Sendedatums der Folge bereits gestern, weil am 8. März wird gesendet. Stichwort Weltfrauentag und RBI. Wer mag beginnen, hat eine Bedeutung, das weiß ich. Ihr habt im Kapitalmarkt, jetzt habe ich die Heike angeschaut und wir machen da gleich so weiter, immer wieder verschiedene Führungskräfte, weibliche Führungskräfte aus kapitalmarktnahen Bereichen wie Fonds und Zertifikate kumuliert und Aussagen getroffen. Ne?
Ja, also ich habe gerade unlängst ein Interview mit der Karin Konrad von der RCM gemeinsam gemacht, wo wir uns ausgetauscht haben. Also was sind die vielen, vielen, vielen Unternehmungen und Veranstaltungen, die wir auch für Frauen machen? Es ist uns beiden als Kapitalmarktveteranen wichtig, dass wir Frauen dazu bringen, dass sie sich für Kapitalmarkt und für Investieren interessieren. Weil nur das bedeutet dann letztendlich, dass man sozusagen mit einer Inflation umgehen kann, dass man sozusagen eigene Selbstständigkeit erzielen kann. Also das heißt, ist für uns beide ein Herzensthema, hier Frauen zu fördern, die Bildung und Ausbildung zu stärken und hier auch als gewissermaßen Vorbild zu wirken. Und daher ist das ein Herzensthema für beide von uns geworden.
Dich bitte ich auch noch um ein paar Worte dazu.
Ja, also wie die Heike sagt, ja, es ist uns beiden ein Herzensanliegen, nicht nur aus Kundenperspektive. Alle meine Kunden, Firmenkunden, Institutionelle haben Gott sei Dank immer mehr Frauen als Gegenüber für mich. Das ist der eine Aspekt, warum wir glauben, dass es sehr klug ist, dass wir uns auch insgesamt bei uns so aufstellen. Ja. Frauen bei Raiffeisen wird ein immer wichtigeres Thema und liegt wirklich dem gesamten Top-Management sehr am Herzen. Wir in der RBI wollen natürlich versuchen, immer mehr Frauen ins Top-Management zu bringen. Sowohl im Konzern, da haben wir unsere Ziele von die wir eigentlich bis zum übernächsten Jahr hätten, nämlich zumindest 35% an Top-Führungskräften zu haben, haben wir im Konzern schon erreicht. Für Österreich haben wir noch einen kleinen Weg zu gehen, aber haben wir uns auch wirklich herausfordernde Ziele gesetzt. Es gibt allerlei schon Initiativen, die darauf laufen, eine bessere Vernetzung, Mentoring, auch den Mut, so quasi die Ermutigung für Frauen auf dem Weg in die Führungskarriere zu unterstützen. Mhm. Ja, das ist etwas, wo ich glaube, dass wir als Rollenmodelle, Role Models, aber auch als Botschafterinnen, dass man sich so von gängigen Rollenbildern nicht abschrecken lassen muss. Das ist etwas, glaube ich, wo wir beide sehr stark dafür stehen und Freude auch daran haben, das zu machen.
Und jetzt bin ich direkt bei meiner klassischen Abschlussfrage. Es ist ein Karriere-Werdegang-Podcast. Wir haben jetzt über euch beide gesprochen. Habt ihr einen Tipp parat für junge Menschen, die so wie wir alle Anfang der 90er vor dem Berufseinstieg kommen und so im Kopf irgendwie die Finanzbranche haben? Wie geht man das heutzutage am gescheitesten an, wenn man da irgendwie beginnen will, irgendein Internship oder wie mache ich das?
Naja, aus meiner Sicht ist es, glaube ich, gut, eine gute Ausbildung mitzubringen. Also das hilft jedenfalls. Und für mich ist es immer auch wichtig, sich für das Thema zu begeistern. Also oftmals eine Frage im Vorstellungsgespräch ist dann, hast du schon mal was gehandelt? Hast du ein Zertifikat schon mal gekauft oder eine Aktie gekauft? Oder wie siehst du das Wertpapiergeschäft? Also das ist sicherlich hilfreich. Und dann einfach kommen, ein Internship machen, im Handelsraum sitzen, mit den Kollegen mitarbeiten. Und wenn man dann sieht, da ist Freude und Bereitschaft, Leistung zu bringen, dann steht der Karriere überhaupt nichts im Weg.
Valerie? Ja, ich würde dazu sagen, ich glaube, die Begeisterung für das Bankgeschäft können wir auf der Stelle wecken, wenn jemand bei uns ist. Ja? Für mich muss jemand gar nicht schon vorher sich bankmäßig interessiert haben, solange der junge Mensch, Bubmädel, junge Dame, junger Herr, sich überhaupt für etwas begeistern kann. Das ist mir etwas Wichtiges. Egal, ob das der Sport ist, ob das irgendein Bereich ist im Leben. Neugier und eine Begeisterungsfähigkeit ist für mich wichtig für junge Menschen. Und dann gibt's ein tolles Corporate Investment Banking Trainee Programm, das wir anbieten. Und über diese Schiene, abgesehen jetzt von den natürlich Internships, die laufend angeboten werden, aber den besten Einstieg in eine wirklich profunde Ausbildung und in eine Begeisterung für die Bank, glaube ich, bekommt man, wenn man sich als Trainee bewirbt. Und da sind wir sehr aktiv, haben auch eigentlich eine tolle Erfahrung mit dem Trainee-Programm gemacht. Und das ist etwas, glaube ich, das ich jedem empfehlen würde, der auch nur halbwegs ein Interesse daran hätte.
Und das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ich spiele meinen Abspann. Wir sind um 2 Minuten länger als der Peter Brezinschek, der bis jetzt alleine den Rekord gehalten hat. Aber es war quasi sein Abgang und er hatte so unglaublich viel zu sagen. Liebe Valerie Brunner, liebe Heike Abter, ich nenne euch mal die gesamten Namen natürlich auch für die Hörerinnen. Es war mein Volksfest und eine, glaube ich, wunderschöne Journey an euch da draußen. Danke fürs Zuhören. Ich glaube, unglaublich viel Inspiration dabei und auch einmal ein Tschüss von meiner Seite.
Vielen Dank und einen schönen Nachmittag oder Morgen.
Alles Liebe und auch vielen Dank von mir.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Société Générale.